Willkommen im Chatroom, dem Podcast zu Themen der humanitären Hilfe des Center for Humanitarian Action in Berlin. In dieser Folge hat CHAR-Direktor Ralf Südhoff Nils Annen zu Gast, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und das an einem ganz besonderen Tag.
Wir begrüßen heute Nils Annen im Chatroom, unserem CHAR-Podcast zu Fragen internationaler Zusammenarbeit. Und Ihr Besuch beim CHAR ist heute natürlich sowieso ein besonderer Tag für uns, aber es ist auch für Sie ein sehr besonderer Tag. Sie sind vor wenigen Minuten offiziell aus dem Bundestag ausgeschieden und auch Ihre Amtszeit in im Grunde zwei Regierungen hintereinander und aktuell gerade noch als parlamentarischer Staatssekretär im BMZ endet. Wie geht es Ihnen heute mit diesem Einschnitt?
Ja, ist schon ein bisschen Wehmut dabei. Ich habe ein bisschen reingeschaut in die Rede des Alterspräsidenten Gregor Gysi, bevor ich hier losgefahren bin. Also es ist schon etwas Besonderes, Mitglied des Deutschen Bundestages sein zu können. Aber ich bin mit mir völlig im Reinen. Ich habe die Entscheidung lange schon getroffen, nicht nochmal zu kandidieren. Insofern wusste ich, was mich erwartet. Und insofern geht es mir gut, aber ein bisschen Wehmut ist schon dabei.
Gleichzeitig enden ja auch tatsächlich zwei Perioden in der Regierung, dann in leitender Funktion. Ist das auch was sehr Besonderes für Sie? Sie haben natürlich eine noch längere Tradition als Abgeordneter, aber auch da ist ja eine intensive Führungszeit in turbulenten Zeiten.
Ich muss sagen, also das ist schon etwas Besonderes, dass man Staatssekretär sein kann. Ich war Staatsminister im AA, bin jetzt geschäftsführend parlamentarischer Staatssekretär quasi seit einigen Minuten. Und in einem Bereich arbeiten zu können, der mich immer bewegt hat und interessiert hat, Außensicherheitspolitik, Entwicklungspolitik, das ist schon etwas Tolles. Ich will jetzt gar nicht sagen gewesen, denn die Arbeit geht weiter und wir wissen ja noch nicht genau, wann die neue Regierung zusammentritt. Aber dafür bin ich auch sehr dankbar. Heiko Maas, der mein Außenminister war als Chef, und Svenja Schulze, beide haben mir sehr viele Möglichkeiten gegeben, Politik mitzugestalten. Und das passiert auch gar nicht so häufig, dass man in zwei Ministerien so hintereinander arbeiten darf. Insofern ist das eine Erfahrung, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Aber es waren auch durchaus schwierige Zeiten. Und es deutet leider wenig darauf hin, dass es einfachere Zeiten werden. Für mich persönlich, heute ändert sich eigentlich gar nichts, weil die Arbeit geht weiter. Und das finde ich auch wichtig, auch unseren internationalen Partnern gegenüber natürlich. Es gibt Koalitionsverhandlungen. Es wird auch sehr genau beobachtet, was in Berlin diskutiert wird. Aber Deutschland hat immer eine Regierung. Und viele Dinge können auch nicht warten. Ich bin weiterhin viel unterwegs, habe heute einen mexikanischen Vizeminister getroffen. Ich reise morgen nach Genf und dann weiter nach Santiago de Chile. Also es fühlt sich gar nicht an wie Abschied. Und ich glaube, es ist auch die richtige Botschaft. Wir sind immer in der Lage, unsere Politik und unsere Interessen auch zu vertreten. Und Regierung eine Aufgabe. Und ich glaube, das Grundgesetz hat das auch ganz gut gelöst. Sodass sich eigentlich auch alle darauf verlassen können, die mit uns zusammenarbeiten und die auf uns auch angewiesen sind. Das gehört ja auch mit dazu.
Auf die Herausforderungen, die Sie schon nannten, kommen wir auf jeden Fall auch gleich zu sprechen und auch wirklich Ihren speziellen Werdegang zwischen den zwei Ministerien dann zum Ende dieser politischen Laufbahn. Vielleicht ein kurzer Schritt zurück für alle Menschen, die Sie noch nicht seit 50 Jahren verfolgen. Vor wenigen Minuten in der Tat im Schloss Bellevue die Entlassungsurkunden, die offiziellen für die Regierungsmitglieder. Deswegen sind Sie jetzt noch geschäftsführender Staatssekretär im BMZ. Zuvor geboren in Hamburg, studiert in Spanien, Vorsitzende der Jungsozialisten in der SPD und dann aber eine ganz interessante Periode, die mir auch gar nicht klar war, wenn ich ehrlich bin. Sie waren von 2005 bis 2009 schon Mitglied des Deutschen Bundestages und haben dann aber 2010, 2011 nochmal studiert und haben einen Bachelor in Berlin und sogar noch einen Master in Public Policy in Washington gemacht. Wie kam es dazu, dass Sie mit fast 40 als Berufspolitiker nochmal so einen Schritt zur Seite gemacht haben?
War nicht ganz freiwillig. Das muss man also ehrlicherweise erwähnen. Es gab einen Streit in meinem Kreisverband der SPD in Hamburg-Eimsbüttel. Und das passiert ab und zu in Demokratien und in demokratischen Parteien. Und ich bin dann ganz schlicht nicht wieder für den Deutschen Bundestag aufgestellt worden. Ich erzähle das gelegentlich, wenn ich Schülergruppen treffe oder auch Besuchergruppen, mit denen ich diskutiere, warum jede Stimme zählt. Weil mir fehlte damals eine Stimme. Sonst wäre ich möglicherweise durchgängig Mitglied des Bundestages gewesen. Deswegen ärgere ich mich immer, wenn Leute sagen, ach, auf mich kommt es doch nicht an. Also die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Und ich habe mich lange für Politik interessiert und engagiert und deswegen habe ich dann einfach diese 4 Jahre genutzt, habe mein Studium einmal zu Ende gemacht, habe dann ein neues draufgesetzt in Washington. Ich war Fellow beim German Marshall Fund, einem, man sagt heute ja Think Tank, der aber einen engen Deutschlandbezug hat, weil er von Willy Brandt ins Leben gerufen worden ist, quasi als Dankeschön-Geschenk an die amerikanische Regierung. Also gab es da auch eine enge Verbindung zur Sozialdemokratie. Und dann haben sich die Dinge so entwickelt, dass ich dann nach 4 Jahren die Chance hatte, noch einmal für den Deutschen Bundestag kandidieren zu können. Und das war für mich natürlich sehr, sehr wichtig, weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, dann außenpolitischer Sprecher zu werden und dann in 2 Regierungen arbeiten zu dürfen. Und ich bin auch bis heute, muss ich sagen, meiner SPD in Hamburg-Eimsbüttel sehr dankbar, dass ich diese 2. Chance bekommen habe, denn das ist auch in der Politik nicht ganz selbstverständlich. Also ich kenne das Erlebnis, was jetzt viele Kolleginnen und Kollegen auch hatten, nämlich unfreiwillig aus dem Bundestag auszuscheiden. Das ist natürlich ein Einschnitt, aber es hat mir eigentlich immer Kraft gegeben, zu sehen, das Leben geht weiter, man sammelt weitere wertvolle Erfahrungen. Und ich denke natürlich zurück an den Einzug in den Bundestag, wenn ich jetzt heute die Bilder sehe von den neu gewählten Abgeordneten. Das ist ein ganz besonderer Tag. Aber man muss sich auch immer dran erinnern, es ist auf Zeit und das ist auch gut so. Und wenn es anders wäre, dann würde ich mich in diesem Land auch nicht wohlfühlen.
Vielleicht war es ja auch eine dann im Nachhinein sehr spannende und hilfreiche Erfahrung. Es gibt ja auch oft Forderungen, ob es mehr einen Wechsel geben sollte zwischen Parlamentserfahrungen und dann auch wieder anderen Erfahrungen. Schauen wir auf die Gegenwart. Ihre Zeit in leitender Funktion jetzt in der Bundesregierung endet ja just in sehr, sehr turbulenten Zeiten. USAID wird abgeschafft. Der größte Geber für sowohl humanitäre Hilfe wie auch Entwicklungshilfe streicht quasi alle Programme zusammen, aber auch in vielen europäischen Hauptstädten, auch in Deutschland, wird viel, viel kritischer über Hilfe insgesamt mittlerweile gesprochen. Sie ist so umstritten wie sicherlich viele, viele Jahre nicht. Hätten Sie sich das vorstellen können, als Sie vor 3 Jahren ins BMZ gewechselt sind?
Dieses Ausmaß habe ich mir nicht vorstellen können. Wir haben natürlich schon gespürt, wenn man die Fragen beispielsweise der AfD-Abgeordneten, die ich ja zum Teil beantworten musste, gelesen hat. Wenn man bestimmte Kommentare gesehen hat in rechten, zum Teil rechtsextremen Blogs und Websites, aber zunehmend dann auch in dem, ich mag das Wort Mainstream-Medien nicht, aber in den Massenmedien, die wir alle konsumieren, bis hin zu öffentlich-rechtlichen Talkshows und anderen. Und das ist ja eine Erfahrung, die wir in vielen Bereichen machen, dass Debatten, die in den Vereinigten Staaten beginnen, die man möglicherweise am Anfang etwas belächelt und denkt, naja, das ist jetzt eine amerikanische Übertreibung. Am Ende landet es doch in irgendeiner Form auch in unseren eigenen Diskussionen. Und das ist schon eine große Herausforderung. Ich muss schon sagen, wenn mir Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen, weil sie nicht so besonders viel Geld verdienen, weil wir Inflation haben, weil sich viele auch Sorgen machen, wie geht es eigentlich weiter mit dem Krieg in der Ukraine, die großen Mächte verstehen sich nicht mehr. Unsere Gesellschaft steckt, glaube ich, auch immer noch diese Covid-Erfahrung in den Knochen, die jetzt nicht dazu geführt hat, dass man stärker zusammenrückt, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn mir da jemand sagt, und das ist mir ja häufig passiert bei Infoständen, bei meinen Bürgersprechstunden als Abgeordneter, kann das denn eigentlich sein, dass wir so viel Geld im Ausland investiert? Das ist eine völlig berechtigte Frage. Da darf sich niemand drum herum drücken. Und am Ende solcher Gespräche habe ich eigentlich immer den Eindruck gehabt, dass das auch dann verstanden wurde. Aber wenn das gut informierte Eliten tun, die ganz genau wissen, dass das, was sie erzählen, nicht stimmt, aber einem kurzfristigen politischen Zweck dient, Stimmung zu machen, für eine Wahl zu mobilisieren, möglicherweise auch das Gefühl von Spaltung in der Gesellschaft aus politischen Gründen zu vertiefen, dann ist das etwas, was mich sehr besorgt. Und ich hoffe sehr, dass die neue Bundesregierung versteht, dass es hierbei auch um die Wahrung deutscher Interessen geht. Es gibt viele Gründe, sich humanitär und entwicklungspolitisch zu engagieren. Und es kommen ja ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Beweggründen zu diesem Themenfeld. Aus humanitären Gründen, aus christlichen oder religiösen Gründen, aber eben auch Menschen, die wissen, dass wenn sich Deutschland nicht engagiert, dass es Konsequenzen hat für unsere Sicherheit, für unsere Prosperität. Und dass das BMZ, aber auch die humanitäre Hilfe, aber ich rede jetzt über mein Ministerium, in wichtigen Regionen mit wichtigen Ländern seit häufig den 60er Jahren zusammenarbeitet, Beziehungen aufbaut, dafür sorgt, dass man auch ein Vertrauen, eine Vertrauensbasis entwickelt. In Zeiten, in denen viele dieser Länder übrigens umworben sind, auch geopolitisch umworben sind. Das ist etwas, was hier viel zu wenig verstanden wird. Und wir haben uns sehr bemüht, in den letzten 3 Jahren der deutschen Bevölkerung zu erklären, was wir tun, warum wir es tun. Aber es ist keine einfache Aufgabe. Und auch jetzt brauche ich ja schon ein paar Minuten, um zu erläutern, was mir wichtig ist, welche Aspekte der Entwicklungspolitik relevant sind. Und natürlich ist es viel einfacher zu sagen, ihr schmeißt das Geld zum Fenster heraus. Und wir wissen auch, dass ganz wenige Menschen in Deutschland überhaupt eine konkrete Vorstellung davon haben. Ich sage das jetzt mal hier unter uns, wie wenig Geld es eigentlich ist, das wir ausgeben. Die Vorstellungen, die da draußen herrschen, sind ja, dass wir also Milliarden und also bis zu 10-20%, hört man manchmal, wenn Menschen befragt werden, unseres BIP für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben würden. Das ist nicht der Fall. Und im Gegenteil, es zeigt eigentlich, was wir alles erreichen können mit einem doch relativ überschaubaren Mitteleinsatz. Und die Debatte wird weitergeführt und sie steht unter keinem guten Stern. Das ist meine große Befürchtung. Und deswegen ist es wichtig, dass sich alle, die da engagiert sind, auch einsetzen und auch sich der öffentlichen Debatte stellen. Wir dürfen uns da nicht wegducken.
Es gibt ja in dieser Debatte, weil Sie betonen gerade die Begründungszusammenhänge und wie man die Hilfe im Entwicklungs- und im humanitären Bereich vertreten und verteidigen sollte. Es gibt ja ein bisschen zwei Perspektiven. Die eine sagt, man hätte viel früher unterstreichen müssen, wie sehr es auch im Interesse Deutschland liegt. Das andere ist eher eine werteorientierte Perspektive, die sagt, genau das ist ein großes Risiko, weil sobald die Menschen das Gefühl haben, jetzt müssen wir aber erstmal andere Interessen bedienen, ist es dann sehr schwer, mit einem werteorientierten, mit einem moralischen, mit einem humanen Impetus noch durchzudringen. Sie sehen aber Defizite eher in der Vergangenheit, auch in Ihrer eigenen Arbeit, dass man unterschätzt hat, wie groß dieses Momentum werden kann von rechtspopulistischer Seite und dass man da eher mit Interessen, Motiven stärker noch hätte gegenhalten müssen?
Also ich will schon eingestehen, dass ich diese Wucht nicht erwartet habe. Nicht in Deutschland. Und das war wahrscheinlich eine Fehleinschätzung. Vielleicht basiert sie auch auf der Erfahrung, die ich selber gesammelt habe. Jetzt muss ich natürlich sehr sorgfältig formulieren, aber dass viele Pfeiler der Entwicklungs- und humanitären Arbeit in Deutschland nicht nur von sozialdemokratischen, grünen, linken Politikern getragen wurden, sondern bis weithin auch ins konservative Spektrum nicht nur Akzeptanz genossen haben, sondern im Gegenteil, dass ich dort engagiert wurde. Ich sage auch nicht, dass das vorbei ist, da möchte ich nicht falsch verstanden werden. Aber bestimmte Elemente eines außen- und entwicklungspolitischen Konsenses sind heute nicht mehr so belastbar. So will ich das vielleicht mal formulieren. Und die Versuchung, die rechtspopulistische Versuchung, diesen Politikbereich mit einzubeziehen in eine Tendenz der Polarisierung, die beobachte ich. Und das macht es schwerer. Wenn man sich anschaut, ich gehe ja eigentlich jeden Morgen, wenn ich zu meinem Büro gehe, an den Fotos meiner Vorgängerinnen und Vorgänger vorbei. Wenn ich ein Stockwerk höher zu meiner Ministerin gehe, hängen da die Ministerinnen und Minister, und das sind ja keineswegs nur Sozialdemokraten, FDP-Minister, CSU-Minister beispielsweise, Gerd Müller, der das Ministerium 8 Jahre erfolgreich geführt hat. Und ich kann ja jetzt nichts darüber sagen, wie die nächste Regierung sich aufstellen wird. Ich glaube nur, natürlich auch das BMZ, auch das AA haben auch Fehler gemacht, haben nicht alles richtig gemacht. Und darüber werden wir auch reden müssen. Es gibt diese Diskussion jetzt unter diesem massiven Spardruck, auch auf UN-Ebene. Aber man muss sich schon daran erinnern, was wir über die letzten Jahre und Jahrzehnte erreicht haben. Und das ist die Tragik an der ganzen Frage, die Sie aufwerfen, dass man häufig erst versteht, was man erreicht hat, wenn die Arbeit wegbricht. Das ist das, was jetzt mit USAID passiert. Ich glaube nicht, dass sich auch in Washington alle klar waren, welchen substanziellen Beitrag die Amerikaner geleistet haben im Bereich der Entwicklung, der humanitären Hilfe, der globalen Gesundheitspolitik, was mir im Moment am meisten Sorgen bereitet, wenn ich ehrlich sein darf. Aber das gilt auch für das, was Deutschland geleistet hat. Man sieht es häufig erst, wenn die Leistungen nicht mehr erbracht werden können und wenn das dann zu mehr Hunger, zu mehr Instabilität und zu einer noch größeren Polarisierung führt. Und ich komme gerade zurück aus Uganda, ein Partner der deutschen Entwicklungszusammenarbeit seit vielen Jahren. Ich habe da Flüchtlingslager besucht, die in Uganda gar nicht Lager genannt werden, weil Flüchtlinge dort viele Rechte genießen, also Flüchtlingssiedlung. Uganda ist auch kein perfektes Land, wissen wir alle, aber es ist das einzige friedliche, stabile Land in dieser Region. Sudan, Südsudan, Demokratische Republik Kongo. Und alle UN-Agenturen müssen ihre Leistung zusammenstreichen. Das ist eine sehr dumme Idee, das zu tun. Und ich könnte viele Beispiele nennen, wo es ähnliche fatale Auswirkungen hat. Und es soll doch niemand glauben, dass wenn sich diese Zone der Instabilität ausweitet, dass ein Land wie Deutschland davon nicht betroffen sein wird. Und manchmal ist unsere Erinnerung doch sehr, sehr kurz. Wir haben uns alle nach 2015, nachdem so viele Menschen aus Syrien zu uns gekommen sind, in die Hand geschworen, dass sich diese Lage nie wieder wiederholen darf, indem das Welternährungsprogramm, das UNHCR, die Mittel für die Flüchtlinge und die Versorgung der Flüchtlinge streichen. Ganz genau das passiert jetzt aber. Und niemand scheint es zu interessieren. Und viele scheinen sich ja auch in einer gewissen Sicherheit zu wähnen, dass die Konsequenzen an Deutschland vorbeigehen würden. Ich halte das für eine falsche Analyse und ich glaube, man kann, um auf Ihre Frage zurückzukommen, das alles mit moralischen Gründen erklären, warum wir uns engagieren sollten. Und ich halte das auch für wichtig. Ich glaube aber, wir müssen immer auch erläutern, dass wir ein strategisches, auch ein Sicherheitsinteresse daran haben, dass das humanitäre System nicht zusammenbricht. Und die Gefahr, neige nicht zur Übertreibung, das ist nicht so,
ist nicht sehr
nicht so hanseatisch.
Bin auch Hamburger,
so aber darf ich das sagen. Ja, aber da kann man auch als Hamburger sagen, die Gefahr, dass das humanitäre System zusammenbricht, besteht.
Gleichzeitig gibt es Stimmen auch aus dem humanitären System, auch aus den Hilfsorganisationen selbst, die teils offen, teils unter vorgehaltener Hand sagen, vielleicht ist es auch ein notwendiger Schock. Wir haben nicht hinreichend ernst genommen, dass wir uns verändern müssen, dass wir uns reformieren müssen. Sie sagten gerade, um vielleicht bei Ihrem Arbeitsumfeld und Ihren Erfahrungen in den letzten 7 Jahren zu bleiben, auch BMZ und AA haben Fehler gemacht. Woran denken Sie da? Liegen die auch in der Zusammenarbeit der beiden Häuser oder was sind wichtige Fehler, wo Sie sagen würden im Nachhinein, da hätte man anders vorgehen sollen?
Also ich glaube, wenn man in so großen Bereichen tätig ist, dann kann man das gar nicht sein, ohne dass auch Fehlentwicklungen sichtbar sind. Gleichzeitig ist mein Eindruck, wenn ich an das BMZ jetzt denke, gibt es wahrscheinlich kein Ministerium, das so transparent arbeitet wie wir. Wir haben ein Transparenzportal, in dem man im Grunde genommen alles, was nicht unter einer bestimmten Form der Vertraulichkeit gehandhabt werden muss, nachlesbar und einsehbar ist. Ich finde das auch prinzipiell weiterhin richtig. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist aber, diejenigen, die am meisten im Transparenzportal lesen, sind die Mitarbeiter der AfD-Abgeordneten, die dann versuchen, über Programme, die sie merkwürdig finden, weil es zum Beispiel um Genderfragen geht, um Unterstützung von Frauen geht, von Minderheiten geht, entsprechende parlamentarische Anfragen daraus abzuleiten. Also Transparenz ist nicht automatisch immer nur ein Vorteil. Darüber muss man vielleicht auch nochmal nachdenken. Aber ich will zurück auf Ihre Frage kommen. Ich habe jetzt gar keine Einzelentscheidung im Kopf. Ich glaube aber, dass wir diesen Prozess, der jetzt von dem neuen UN-Nothilfe-Koordinator Tom Fletcher eingeleitet worden ist, auch selber stärker hätten schon vor den Kürzungen von USAID forcieren können. Das, denke ich, ist etwas, was man diskutieren kann.
An welche Aspekte denken Sie dabei?
Ja, ich denke, es gibt schon auch Überschneidungen von Kompetenzen und Zuständigkeiten unterschiedlicher UN-Organisationen. Ich bin ein großer Anhänger der Vereinten Nationen und ich glaube, dass aus vielerlei Gründen die UN essentiell sind und dass wir UN-Organisationen benötigen, gerade in humanitär zugespitzten Kontexten. Aber natürlich gibt es dort auch innerhalb der Organisation bestimmte Konkurrenzkonstellationen. Man braucht auch nicht in jeder Hauptstadt mehrere UN-Organisationen, die sich um Fundraising bemühen. Man kann zentrale Institutionen und Vertretungen stärken. Also die Debatte ist jetzt am Laufen und sie muss von uns mitgeprägt werden und die ist auch richtig. Insofern bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, als in diesem Schock, der ausgelöst worden ist von der amerikanischen Entscheidung, jetzt das Beste zu machen und die UN in ihrer Effizienz zu stärken und möglicherweise auch dafür zu sorgen, dass die unterschiedlichen UN-Organisationen sich auf ihr Kernmandat konzentrieren. Ich bin aber trotzdem nicht froh über diese Entwicklung, weil man kann Effizienzen verbessern, man kann bestimmte Überlappungen versuchen zu reduzieren, aber ich sehe keinen Weg, das amerikanische Funding, also den amerikanischen finanziellen Beitrag zum humanitären System dadurch auszugleichen. Und ich glaube, selbst wenn Deutschland im Bereich der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit von seinen Beiträgen her stabil bleiben sollte, das ist ein bisschen mein Wunsch, aber ich weiß nicht, ob das geschehen wird. Auch dann wären wir nicht in der Lage, dieses Rad alleine zu drehen. So, deswegen muss das was, und das ist vielleicht ein zweiter Punkt der Selbstkritik, weil wir seit vielen Jahren darüber sprechen, dass es eigentlich nicht angehen kann, dass im Wesentlichen dieses System finanziert wird von den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa und vielleicht ein bisschen Japan. Und wir diese Ausweitung für neue Geber, also die non-conventional donors, wie man so schön sagt, dass wir das nicht entschieden genug vorangetrieben haben. Und das muss jetzt passieren. Und ich glaube, da brauchen wir auch auf der obersten politischen Ebene eine andere Form der Ansprache. Darüber muss diskutiert werden. Und meine Einschätzung ist, Stichwort Moral, Stichwort werteorientierte Politik, natürlich muss das werteorientiert geschehen. Deswegen sind wir westliche Demokratien. Aber das wird wahrscheinlich nicht das entscheidende Argument sein, sondern das entscheidende Argument wird etwas mit Stabilität zusammenhängen. Und ich glaube, wenn das nicht passiert, wenn dieses Gespräch nicht geführt wird, dann wird das humanitäre System in wenigen Jahren völlig anders aussehen. Es wird weniger Möglichkeiten der unmittelbaren Intervention geben. Und darüber muss sich dann auch jeder bewusst sein, was das bedeutet.
Ich nochmal zurückkommen darf, ganz kurz auf die Frage, wie muss sich die hervorgehobene Zusammenarbeit zwischen UN-Organisationen, der Wettbewerb zwischen UN-Organisationen, den ich ja auch gut aus meiner Vergangenheit kenne, beim Welternährungsprogramm. Da muss ich etwas tun und auch bei einem Fokus auf die eigenen Mandate und Vorteile. Nun verhandeln ja gerade Ihre Partei SPD und die Union über die Bildung der neuen Koalition und Sie werden jetzt sicherlich nicht den Vorschlag unterstützen, dass man das BMZ doch ins Auswärtige Amt integrieren sollte. Aber es gibt ja auch kluge Menschen, die ja auch kein institutionelles Interesse haben, die sagen, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Feldern muss so oder so sich verändern. Und sei es, dass man die humanitäre Hilfe wieder ins BMZ integriert oder auf andere Art und Weise. Wo sehen Sie da Defizite und was muss sich ändern? Sie waren ja in beiden Häusern und kennen es von innen.
Ja, ich muss sagen, ich bin da natürlich ein bisschen in einem Amt. Ja, nein, was ich sagen will, mir geht es um die Sache und ich habe Ressortlogik natürlich in beiden Häusern kennengelernt. Ich bin da etwas agnostisch, was die Strukturfrage angeht, aber natürlich haben viele mir diese Frage gestellt. Und als ich ins AA kam als Staatsminister, hatte ich ja auch einen sozialdemokratischen Background und natürlich habe ich da auch gesehen, dass es gelegentlich Eifersüchteleien gibt, dass auch im Auswärtigen Amt es gelegentlich mal einen Blick auf das BMZ gibt, wo man so den Eindruck hatte, die haben so viel Geld, die treffen de facto eigentlich außenpolitische Entscheidungen, wenn sie über bestimmte Förderungen den Daumen heben oder senken. Und wo bleiben wir eigentlich da als das federführende Außenministerium? Das ist etwas, was ich verstehe, wo es auch gelegentlich mal Friktionen gegeben hat. Ich bin jetzt aber auch 3 Jahre hier im BMZ tätig gewesen und habe mich auch sehr engagiert in Weltregionen, in denen wir es wirklich auch mit schwierigen politischen Regimen zu tun haben, in dem wir versucht haben, Sahel beispielsweise, trotz einer Serie von Coups, die wir als Bundesregierung alle nicht anerkannt haben, aus guten Gründen, aber aus entwicklungspolitischer Sicht einen Punkt zu machen, zu sagen, wir bleiben aber in der Region und wir entwickeln Instrumente, bei denen wir eben nicht mit einer Regierung, die wir nicht anerkennen, zusammenarbeiten, aber indem wir die Strukturen, die wir zum Teil über Jahrzehnte aufgebaut haben, nutzen, um den Menschen weiterzuhelfen, aber auch, um mit den de facto Autoritäten in irgendeiner Form des politischen Gesprächs zu bleiben. Und ich fürchte, dass diese Herausforderung in einem Umfeld schwacher Regierungsführung, zum Teil militärischer Auseinandersetzung, von uns nicht akzeptierter Autoritäten, dass dieses fragile Umfeld sich eher ausweiten wird in den nächsten Jahren, weil ich nicht erkenne, dass die internationale Staatengemeinschaft im Moment die Kraft hat, diese Probleme zu lösen. Der Krieg im Sudan geht weiter. Wir haben gerade unsere Botschaft in Juba geschlossen vorübergehend, weil ein Wiederaufbrechen des Krieges im Südsudan befürchtet wird. Ich könnte diese Liste weiter fortsetzen. Da brauchen wir eigentlich ein Instrument wie das BMZ. Meine Ministerin hat im Sahel Gespräche mit den dortigen Präsidenten geführt. Diese Gespräche hätte Annalena Baerbock gar nicht führen können, weil es ein offener Widerspruch gewesen wäre zur deutschen Politik. Deswegen denke ich, warum sollten wir uns in einer solchen Lage eines sehr eigenen Instruments berauben, das wir uns in Deutschland geschaffen haben. Und es gibt weitere Beispiele dafür. Ich bin vor einigen Wochen im Sudan gewesen. Auch dort erkennen wir die Regierung nicht an. Und manchmal ist die Tatsache, unter der ein oder andere Entwicklungsminister vielleicht auch gelitten hat, nämlich die Tatsache, dass die Öffentlichkeit in Deutschland sich meistens nicht so viel dafür interessiert, was das BMZ macht. Der Fokus der Aufmerksamkeit ist immer auf das Außenministerium gerichtet. Darin besteht eine Chance. Und der zweite Punkt, den ich zumindest erwähnen möchte, ist, dass meine Erfahrung der letzten Jahre war, sowohl im AA, aber jetzt auch im BMZ, weil wir so viele akute Krisen haben, wo Menschen Hunger leiden, wo sie mit den elementarsten Gütern versorgt werden müssen, wächst eigentlich der Druck, die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, auf diese akuten Krisen zu lenken. Das ist natürlich im AA mit der humanitären Hilfe der originäre Job. Aber auch ich merke das im BMZ. Wir machen keine humanitäre Hilfe, aber wir haben Kriseninstrumente entwickelt. Die sind, um das mal höflich zu formulieren, sehr, sehr nachgefragt. Und ich glaube, wenn man beide Häuser verschmelzen würde, würde eine sehr reale Gefahr bestehen, dass man am Ende eigentlich im Anführungszeichen nur noch humanitäre Hilfe und vielleicht ein bisschen Stabilisierung macht. Sehr stark der jeweiligen aktuellen Außenpolitik unterworfen. Und das ist auch völlig in sich schlüssig aus Sicht eines auswärtigen Amtes. Aber wenn wir nicht mehr in der Lage sind, zum Beispiel in Ernährungssicherheit, in globale Gesundheit, in Bekämpfung von Armut langfristig zu investieren, dann generieren wir vielleicht etwas mehr Response für die akuten Krisen, aber wir verlieren ein Instrument. Und deswegen komme ich, nachdem ich in beiden Häusern gerne gearbeitet habe, eigentlich zu dem Schluss, dass es keine besonders gute Idee wäre, die beiden Häuser zu verschmelzen. Die Welt geht nicht unter, viele andere Länder machen es so, aber die Erfahrung, die wir auch zum Beispiel im Vereinigten Königreich jetzt beobachten konnten, ist keine gute.
Es gibt ja die Gegenposition zu sagen, korrekterweise wäre es jetzt eine ganz große Herausforderung, wenn jetzt auch noch der zweite große Geber institutionell ein Erdbeben startet und das Entwicklungsministerium erstmal in einem jahrelangen Prozess versucht, in ein neues Haus zu integrieren. Umgekehrt wäre es institutionell keine große Herausforderung, die sehr kleinen humanitären Referate aus dem Auswärtigen Amt wieder ins BMZ zurückzubeordern und zu sagen, diese Instrumente sollten doch bitte unter einer politischen Leitung sein. Sie haben ja Gründe genannt, warum es wichtig ist, diese Instrumente auch unabhängig von außenpolitischen Fragen zu haben. Und es gibt ja auch die praktische Erfahrung. Sie nannten das Beispiel Sahel. Und ich glaube, es gibt sehr legitime Gründe zu sagen, wir haben unterschiedlichen Rhythmus, wir haben unterschiedliche Ziele und Logiken in beiden Häusern. Gleichzeitig ist es schon auffallend, so ein simples Instrument wie die gemeinsame Analyse und Planung, die seit 6 Jahren auf allen Ebenen funktionieren soll, war meine Erfahrung im letzten Jahr, dass die gerade für so eine Schlüsselregion wie den Sahel quasi inexistent ist. Und das befördert Rufe auch, glaube ich, von sehr zugewandten und beide Häuser unterstützenden Stimmen zu sagen, es muss doch etwas strukturell auch geschehen. Was spricht aus Ihrer Sicht dagegen, die humanitäre Hilfe wieder ins BMZ?
Ich glaube, es würde zu einem unnötigen Streit führen. Es gibt da eine Geschichte, warum das damals so passiert ist. Und die Interessierten kennen die alle. Der Zuschnitt der Ressource ist nicht in Stein gemeißelt. Das wird in der Regel in der allerletzten Runde in Koalitionsverhandlungen von den Chefs meistens selber entschieden. Insofern warten wir das jetzt mal ab. Ich glaube, wenn ich das zu entscheiden hätte, würde ich an den Zuschnitten nichts ändern. Weil es nicht durchaus Punkte gibt, die Sie vorgetragen haben, die auch schlüssig sind, mit Sicherheit will ich gar nicht bestreiten, aber weil ich glaube, es würde zu großen politischen Verwerfungen führen und auch in den Häusern selber. Und deswegen wäre mein Ansatz, aber ich werde das nicht mehr mitentscheiden und ist auch in Ordnung so, aber mein Vorschlag wäre, sich auf eine noch bessere Zusammenarbeit zu konzentrieren. Und ja, es gibt immer wieder Beispiele, wo es nicht gut funktioniert. Ich bin aber in den letzten Jahren sowohl für das AA als auch für das BMZ sehr viel unterwegs gewesen. Häufig in Krisenländern. Und die Erfahrung vor Ort ist eigentlich weit überwiegend positiv, dass auch in den Auslandsvertretungen eng zusammengearbeitet wird. Und wir haben inzwischen auch eine Reihe von Botschaften, wo die Vertreterinnen und Vertreter des BMZ sogar die Stellvertretung des jeweiligen Botschafters übernommen haben. Das ist noch vor einigen Jahren, wäre das ein Sakrileg gewesen, wäre das undenkbar gewesen. Also
die Strukturen sind jetzt lieber nicht anfassen, sondern die Arbeit gemeinsam verbessern.
Ja, das mit den Ratschlägen, also da muss man sich, glaube ich, wenn man sich entschieden hat, nicht nochmal zu kandidieren und man nicht nach Ratschlägen gefragt wird, muss man sie nicht öffentlich verbreiten. Ich berichte nur von meiner Erfahrung.
Zumal es ja auch ein interessanter Punkt ist, den Sie machen und ja auch viele Befürchtungen bestätigt, dass am Ende des Tages das Politikfeld eines ist, was in Koalitionsverhandlungen dann eher nach einer anderen Machtarithmetik entschieden wird und auch von nicht unbedingt den Fachleuten. Kommen wir vielleicht zu einem letzten Punkt mehr und verlassen mal die öffentliche Hand. Sie haben ja sehr, sehr viel auch, Sie haben schon die UN-Organisation genannt, aber auch mit vielen zivilen Hilfsorganisationen, auch mit deutschen Hilfsorganisationen zu tun gehabt. Und auch dort schwelt, um nicht zu sagen, tobt natürlich eine Debatte, was die aktuellen Herausforderungen bedeuten und wie man sich auch selbst verändern muss. Gibt es etwas, wo Sie sagen, die Akteure selbst müssen auch sich kritisch hinterfragen in der und der Hinsicht? Es gibt Punkte, wo man sich zu sehr ausgeruht hat in diesen Jahren des Wachstums. Welche Wünsche hätten Sie an die Hilfsorganisation selbst?
Ja, es ist natürlich jetzt keine ganz einfache Frage, die Sie stellen, weil ich glaube, sowohl das Auswärtige Amt als auch wir, die wir beide sehr stark mit UN-Organisationen zusammenarbeiten, wissen aber auch, dass das auch an Grenzen stößt und dass eine bestimmte Form des Zugangs und auch der Expertise häufig von auch unterschiedlich großen NGOs sehr gut dargestellt und abgedeckt werden können. Ich weiß es aus Afghanistan beispielsweise. Ich bin jetzt gerade zum zweiten Mal in Syrien gewesen, wo wir unter extrem schwierigen Bedingungen unsere Arbeit aufrechterhalten haben. Das meiste haben wir mit UN-Organisationen gemacht, aber eben auch mit NGOs vor Ort. Und ich glaube, wir müssen ein Interesse daran haben, dass es keine Monopole gibt. Ja, also ich weiß auch, es geht bei diesen Debatten immer auch um Zugang zu Ressourcen. Es gibt bei vielen NGOs doch manchmal den Eindruck, wir geben immer alles nur an die UN-Organisation. Ein Eindruck, der, glaube ich, falsch ist und der aber trotzdem ein Teil der Debatte ist. Also man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr den Eindruck erweckt, dass es immer nur um die eigenen, auch monetären Interessen gibt. Das gibt da mehr oder weniger ja, gute und schlechte Beispiele. Ich denke aber, das will ich gar nicht als Kritik formulieren, das ist nur eine Erfahrung, dass Sie mich ja vorhin gefragt haben, hätte ich mir das vorstellen können, dass wir mit solchen Kürzungen konfrontiert sind, dass wir mit einer so polarisierten Debatte konfrontiert sind, was den Kern unseres internationalen Engagements angeht. Und ich kann nochmal wiederholen, ich habe die Wucht unterschätzt. Das haben aber viele NGOs auch. Und wir finanzieren ja Arbeit von vielen Nichtregierungsorganisationen mit, auch als BMZ, auch das SAA tut das. Und wir tun das auch gerne, wir profitieren gegenseitig davon. Aber ich habe den Eindruck, dass auch dort, auch in diesem gesamten Nichtregierungsbereich, diese Debatte auch unterschätzt worden ist. Und wir sind, deswegen würde ich das vielleicht so formulieren, gemeinsam nicht stark genug gewesen, auch in der Kommunikation in Deutschland klarzumachen, warum wir das tun. Dass das, was wir tun, einen Effekt hat. Dass es kein rausgeschmissenes Geld ist. Und ich würde schon sagen, dass sich der ein oder andere Akteur sehr darauf verlassen hat, dass es schon so weitergehen wird wie bisher. Und darauf kann sich niemand mehr verlassen.
Letzte Frage, ein bisschen auch zur Zukunft. Wir müssen zum Schluss kommen. Wie geht es bei Ihnen weiter und worauf freuen Sie sich? Es ist ja kein Geheimnis, dass Sie sich für eine Rolle beim UNHCR interessiert haben. Was sind die nächsten Schritte?
Ja, also erstmal ist mein Terminkalender voll. Und ich werde bis zum letzten Tag als parlamentarischer Staatssekretär weiterarbeiten. Und die Agenda, wir haben ja nur einige Punkte hier anreißen können, ist weiterhin prall gefüllt. Und deswegen ist das im Moment das, worauf ich mich konzentriere. Aber Sie haben recht, die Bundesregierung hat mich vorgeschlagen als Nachfolger von Filippo Grandi, also dem Hohen Kommissar für Flüchtlinge, dessen Mandat am Ende dieses Jahres endet. Und darum bemühe ich mich, bewerbe ich mich. Das ist am Ende aber eine Entscheidung, die in New York getroffen wird. Und deswegen warte ich das ab, wie die Entscheidung ausgeht. Aber wie auch immer sie ausgeht, ich werde sicherlich in meiner Zeit, in dem, was mir an Kraft zur Verfügung steht, mich immer für starke Vereinte Nationen und auch für diesen Bereich der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit, die internationalen Beziehungen Deutschlands engagieren. Und aber nach so vielen Jahren, auch in wichtigen Positionen, auch anstrengenden Jahren, wünsche ich mir auch mal ein bisschen die Möglichkeit, mehr als einen Tag mal auszuschlafen.
Das haben Sie dann ja mit Chance allemal bis Ende des Jahres. Vielleicht Raum für zumindest ein kleines Sabbatical. Sie bleiben also offenbar unserem Sektor der humanitären Hilfe oder der internationalen Zusammenarbeit trotz schwieriger Zeiten erhalten.
Inshallah.
Darauf freuen wir uns. Wir freuen uns umso mehr, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank, Nils Annen, und Ihnen alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal im Chatroom, dem Podcast für humanitäre Hilfe des Center for Humanitarian Action. Hilfreiche Links findet ihr in den Shownotes. Falls ihr Fragen habt oder Anregungen, wen wir in den Chatroom einladen könnten, dann schreibt uns gerne an info@charberlin.org.